Und wir beginnen mit dem Jahreslosungslied. Wir müssen es immer noch, wollen es immer noch, dürfen es immer noch üben. Peter, du darfst dich gerne mit runtersetzen, wenn ihr das. Wie es dir lieber ist.
Es gibt so viel Gutes, lasst es uns entdecken. In allen Dingen kann es sich verstecken. Lasst uns doch das Gute dankbar sehen und behalten. Gottes guter Segen wird sich mehr und mehr entfalten. Alles prüfen, Gutes finden, Böses meiden, Trägheit überwinden, fröhlich bleiben, dankbar leben und an allen Tagen unserem Gott die Ehre geben. Es gibt so viel Gutes, lasst es uns entdecken, in allen Dingen kann es sich verstecken. Lasst uns doch das Gute dankbar sehen und behalten. Gottes guter Segen wird sich mehr und mehr entfalten. Alle Menschen gleich beachten, Frieden halten und den Hass entmachten, Nachsicht üben und nicht hetzen. Und durch unser Leben Vorbild sein und Zeichen setzen. Es gibt so viel Gutes, lasst es uns entdecken. In allen Dingen kann es sich verstecken. Lasst uns doch das Gute dankbar sehen und behalten. Gottes guter Segen wird sich mehr und mehr entfalten. In den Krisen Hoffnung sehen, Schritt für Schritt auf neuen Wegen gehen, weiter denken und verzagen, mutig im Vertrauen, Gottes gute Zukunft wagen. Es gibt so viel Gutes, lasst es uns entdecken, in allen Dingen kann es sich verstecken. Lasst uns doch das Gute dankbar sehen und behalten. Gottes guter Segen wird sich mehr und mehr entfalten.
Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. So steht es im Propheten Daniel. Und gerade Daniel wissen wir, dass bei ihm Gebet und die Beziehung zu Gott, dass das was ganz, ganz Wesentliches war. Deswegen können wir da ganz gut von ihm lernen. Wir wollen zusammen mit diesem Wort in diesen Gottesdienst starten und wir wollen diesen Gottesdienst feiern im Namen Gottes des Vaters, der uns liebt, im Namen des Sohnes, der uns erlöst und im Namen des Heiligen Geistes, der uns verbindet. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, danke für den Morgen, danke für den wunderschönen Tag und danke, dass wir hier zusammen sein dürfen, wir zusammen und zusammen mit dir. Jesus Christus, stärkt uns in dem heutigen Morgen. Mach du unsere Herzen offen für dein Reden und für das, was du für uns persönlich auch zu sagen hast. Und schenk du, dass jeder von uns heute mit einem guten Gedanken nach Hause geht, der ihn durch diese Woche trägt. Segne uns diesen Gottesdienst, stell du deine Engel um uns, behüte und bewahre uns. Amen. Ich möchte herzlich begrüßen die Gabi, also nicht Gabi Steffen, sondern die Gabi Harfst. Heute wachsen mal die Anzahl der Gabis in der Gemeinde. Und den Ernst Peter. Einfach herzlich willkommen, dass ihr heute angereist seid aus Gießen. Ernst Peter wird uns die Predigt halten und Gabi und Ernst Peter werden dann vor dem Segen noch das Seelsorgeprogramm Heilung von Beziehungen uns noch vorstellen. Dazu nachher mehr. Was mich bewegt. Ich möchte heute mal direkt einsteigen bei was mich bewegt. Wir hatten jetzt den ersten Kurs durch Wie rede ich über meinen Glauben. 3 sehr, sehr intensive Abende, zu 5 waren wir und es war eine richtig gute Zeit. Irgendwann im März, Termin muss ich noch raussuchen, startet dann die nächste Runde und ich mache euch Mut. Fragt mal die Leute, die dabei waren, sprich die Esther, den Gerd, die Christel oder die Helga, das waren die 4. Fragt die mal, wie es ihnen ging und seid bei der nächsten Runde dabei. Lade ich herzlich ein dazu. Was bewegt euch sonst? Wer hat gesagt, ich habe ein tolles Erlebnis, das möchte ich teilen. Ich habe ein Anliegen, da möchte ich gerne, dass wir zusammen mit für beten. Gut, dann haben wir heute nichts. Dann freuen wir uns jetzt und zusammen weiter singen.
Hat jetzt zwar keiner bei Was mich bewegt was erzählt, aber ich denke gerade, ihr habt bestimmt irgendwas im Kopf oder auf dem Herzen, was euch beschäftigt oder was in der letzten Woche war. Überlegt mal die einzelnen Tage, was war schwer, was war schön, was macht euch Angst oder Sorge. Und ich lade euch ein, wenn ihr jetzt eine Sache vor Augen habt, das in dieses Lied zu packen und vor Gott zu bringen und zu sagen, ja, das beschäftigt mich, aber du hast es jetzt und ich konzentriere mich ganz darauf, dass du als Schöpfer dieser Welt alles im Blick hast und es gut mit mir meinst.
Die Güte des Herrn hat kein Ende, kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist neu jeden Morgen, neu jeden Morgen. Groß ist deine Treue, Gott, mein Herr. Groß ist deine Treue. Die Güte des Herrn hat kein Ende, kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist neu jeden Morgen, neu jeden Morgen. Groß ist deine Treue, Gott, mein Herr. Groß ist deine Treue.
Ja, dann begrüße ich euch alle ganz herzlich. Letztes Jahr habe ich Markus und Gabi kennengelernt und ich habe mich sehr gefreut, dass er sagt, weißt du was, Petra, du könntest doch mal mit deiner Frau kommen und über die Arbeit, die ihr macht, Heilung von Beziehungen, was vorstellen. Das ist sehr interessant und deshalb sind wir jetzt da und wollen das auch tun. Und es wird quasi zwei Teile geben, was Gabi und ich machen. Einmal werde ich versuchen, eine biblische Grundlage zu legen. Und dann im Anschluss, aber nach dem Lobpreisteil, dann werden Gabi und ich uns nochmal hersetzen und werden einfach mal ein bisschen von berichten, von dem, wie wir dazu gekommen sind und was das mit uns gemacht hat, beziehungsweise was wir dann auch in der Arbeit machen. So weit. Das ist sehr spannend. Nachher mehr über unsere Arbeit. Jetzt steige ich ein. Kann man das schon sehen? Ja, okay. Jetzt steige ich ein mit dem Thema Geist, Seele und Leib. Und da lesen wir aus 1. Thessalonicher 5, 23. Da schreibt Paulus am Ende seines ersten Briefes an die Thessaloniker: Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist ganz samt Seele und Leib. Geist, Seele, Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Ja, Herr Jesus, und das ist so sensationell, dass wir dich bitten können, dass du unseren Geist, unsere Seele, unseren Körper bewahrst, dass du sogar in uns wohnst, dass du ein Interesse daran hast, dass es uns gut geht, dass wir mit dir in Ordnung sind, dass auch unsere Beziehungen in Ordnung kommen. Und segne uns jetzt, das, was wir aus deinem Wort betrachten, ein bisschen näher beleuchten und lass es unserem Herzen sprechen. Wir bitten dich, dass du durch deinen Heiligen Geist an unseren Herzen arbeitest, dass dein Sieg in uns groß wird. Und wir bitten dich, dass du die Angriffe des Feindes, der da auch Interessen hat, dass du sie abwehrst. In deinem Namen bitten wir, dass du da den Sieg schenkst, dass wir offene Herzen haben, dass du zum Zug kommst in unserem Herzen, in unserer Seele, in unserem Geist. Amen. Ihr seht mir es nach, dass ich, weil wir zeitlich knapp sind, dass ich nicht viel zwischendurch immer noch erzähle oder sowas. Ich werde zu den einzelnen Folien, die ich habe, komprimiert das sagen, was dazu zu sagen gibt. Ja? Also, Geist, Seele und Leib, wir bestehen, das sagt der Text, aus dem Körper, aus der Seele und aus dem Geist. Zum Körper gibt es nicht viel zu erklären. Das, was du siehst, das siehst du im Spiegel. Das ist ein tolles Instrument. Die Seele, das ist dein Verstand, dein Wille, dein Gefühl, deine Emotionen und ich denke, da gehört auch das Gewissen noch dazu. Und insgesamt wird man vielleicht sagen, das ist das Zentrale unserer Persönlichkeit. Wenn man den Körper berührt, mal piekst, dann spüren wir die Schmerzen. Das ist klar. Wie sieht das aus mit der Seele? Unsere Seele, die können wir mit Worten berühren, emotional berühren. Wir können glücklich werden. Wir können jemand traurig machen. Wir können wütend sein. Wir können uns verletzen. Körper und Seele, das sind zwei Bereiche, die wir spüren können. Aber der geistliche Teil in uns ist total anders. Du kannst eben nicht auf physische Weise deinen Körper spüren. Du hast zu deinem Geist keinen Zugang in einer natürlichen, spürbaren Art und Weise. Jesus sagt das so, was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Es gibt also zwei Bereiche, Fleisch und Geist. Es besteht keine Verbindung zwischen den beiden. Hierin besteht eine der größten Schwierigkeiten für uns als Leben als Christ. In Jakobus 2 sagt die Schrift, wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Der Geist ist der Teil, mit dem Gott mit uns kommuniziert, durch den alles Leben und Kraft zu Gott fließt. Daraus wird ziemlich klar, schnell klar, das lebengebende Element in dir ist der Geist. Einer der größten Schlüssel für das Verständnis für unser Leben mit Gott ist dieses Verständnis der Realität und den Zusammenhängen von Körper, Seele und Geist. Wenn du wissen willst, wie dein Geist beschaffen ist, dann musst du zu Gottes Wort gehen. Musst es herausfinden. Du kannst nicht deinen Emotionen vertrauen. Das ist sehr zentral. Die können dich betrügen. Du musst Gottes Wort befragen. Schauen wir uns Jakobus 1, 22 an. Es ist der Geist, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nicht. Das Fleisch nützt nichts. Das Wort, sagt Jesus, das Wort, das ich zu euch spreche, das ist Geist und das ist Leben. Und hier haben wir den Text nochmal. Das ist sehr interessant jetzt, was Jakobus sagt. Seid Täter des Wortes, nicht Hörer allein. Wer nur ein Hörer ist, ich kürze das jetzt ab, lese das nicht genau vor, wer nur ein Hörer ist, der ist wie einer, der im Spiegel guckt, geht weg, weiß nicht mehr, wie er ausgesehen hat. Aber wer in die Bibel schaut, wer in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineinschaut, das ist das, was Jesus uns gebracht hat im Neuen Testament. Der ist kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter. Der wird glückselig sein in seinem Tun. Wir sehen hier nochmal in dem Bild, wir haben links den Spiegel, den Mann im Spiegel, wie wir unseren Leib, unsere Seele, wie wir drauf sind, sehen können, und den zweiten Spiegel des Wortes Gottes, mit dem unsere Seele schauen kann, was da los ist. Hast du schon gewusst, dass dein eigenes Gesicht noch nie direkt jemand gesehen hat? Du hast dich immer nur als Reflexion der Abbildung betrachtet. Das Wort Gottes ist eine perfekte Reflexion von geistlichen Wahrheiten. Du kannst da nicht sitzen und sagen, okay, ich fühle, die Rasur ist gut, mein Gesicht sieht gut aus, die Haare sind in Ordnung, alles. Da musst du in den Spiegel schauen. So ist es halt im Wort Gottes, dass du da schaust, wer du im Geist bist. Und um das zu erfahren, ist halt der einzige Weg, Gottes Wort zu lesen. Und lass dir dort vom Geist Gottes zeigen, was du im Geist bist. Es ist der einzige Weg. Und wenn ich das sage, dann kommt nachher, wenn Gabi und ich hier vorne sitzen und sprechen, das liest sich so leicht, das sagt sich so leicht. Und wir strengen uns alle an. Wir wollen das alle richtig machen. Ja, wir wollen vom Wort Gottes lernen. Aber wie das in der Praxis wirklich geht und was da eventuell noch zu lernen gibt, das sage ich als 70-Jähriger, das kriegen wir, wie gesagt, nachher. Das ist richtig, richtig spannend. Da ist richtig viel Musik drin. Jetzt kommen wir im zweiten Teil bei den biblischen Grundlagen. Wir haben also jetzt gesehen Körper, Seele, Geist, die Dreiteilung. Und jetzt lesen wir in 1. Korinther 5, 17, da sind wir, daheim. Das Alte ist vergangen. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Und es ist was ganz Neues geworden. Das alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat. Hier wird die Wiedergeburt angesprochen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich würde am liebsten mal sagen, wer von euch kann ganz klar sagen, ich bin von Neuem geboren. Ich bin ein Kind Gottes. Ich weiß das ganz genau. Ich kann das sagen. Ende August 69 war ich in der Zeltmission, habe da gesessen mit meinen Kameraden, weil ich das spannend fand. Und ich weiß ganz genau das Datum. Und an dem ersten Abend hat mich die Predigt so weggebeamt, dass ich sofort zu dem Pastor hingegangen bin und habe gesagt, ist das wahr, was Sie da erzählen? Ich kannte diese Gemeinden und sowas überhaupt nicht. Das war mir gar nicht bekannt. Ich komme aus der Welt, wenn man so will. Ja. Und für mich war das ganz neu. Sag ich, was Sie da sagen, ist das richtig? Glauben Sie das? Das ist unfassbar. Gott kümmert sich um mich. Ich war vollkommen überrascht. Und ich sage Ihnen eins, wenn das stimmt, dann warte ich nicht bis morgen. Das mache ich heute. Das mache ich heute fest. Das ist so sensationell. Also, Wiedergeburt. Ich hoffe von euch, dass jeder das schon sagen kann. Und wer das nicht sagen kann, hey, hallo, passt auf, das ist wichtig, das ist wertvoll. Hört zu, das ist ganz, ganz, ganz interessant und wichtig. Ja? Also, in der Wiedergeburt, da passiert was, auf einen Schlag, zack, kommst du vom Tod ins Leben. Allerdings, die Frage ist, wir haben ja von den drei Teilen Leib, Seele, Geist gesprochen, was davon, bitteschön, was davon ist jetzt mit einem Schlag komplett neu geworden? Das ist sehr, sehr, sehr spannend, sehr interessant. Was ist, wenn wir hier die Wahrheit über die Zusammenhänge von Körper, Seele und Geist nicht verstehen? Wisst ihr, was passiert? Verwirrung, Frustration, Unglaube und Unsicherheit. Am nächsten Morgen, als ich zum Glauben kam, morgens bin ich aufgewacht und habe gedacht, jetzt bist du gestern Abend, bist du bekehrt worden. Was ist denn jetzt los? Ich war vollkommen erstmal, okay, alles klar, da ist was neu, aber was und wie? Ich habe nichts gesehen, ich habe nichts gespürt in dem Sinn. Ich muss mich erstmal zurechtfinden. Ja? Und das ist das, was passiert, aber nicht erst am ersten Tag, sondern dann geht das. 69 gibt Leute, könnt ihr das ausrechnen? Wer ist gut in Mathe? Wie viele Jahre sind das her? Weit über 50 Jahre. Ja? Und was da neu geworden ist und wie das neu geworden ist, da kommen wir noch näher drauf. Deshalb stehen wir hier und stehe ich jetzt hier. Also, wir wollen jetzt mal im Ausschlussverfahren versuchen hinzuschauen, was ist neu geworden mit einem Schlag und was muss ich möglicherweise noch verändern. Dann gucken wir mal. Also, wenn du vor deiner Bekehrung sportlich warst, bist du nachher auch noch sportlich. Wenn du ein schönes Beugelchen hattest, hast du nachher auch noch. Bist nicht auf einmal, perfekt. Gucken wir mal auf die Seele. Wenn du vor deiner Bekehrung lustig warst, dann bist du hinterher wahrscheinlich auch noch lustig. Wenn du traurig warst, meinetwegen depressiv oder wenn du Probleme hast mit Mathe oder Latein, ich war nicht gut in Latein, ich war hinterher auch nicht gut in Latein auf einmal. Also, was unsere Seele angeht, das ist nicht neu geworden, auf einen Schlag. So, wir finden also raus, dass der Körper und die Seele nicht mit einem Schlag neu geworden sind. Ja? Es bleibt uns zum Schluss von den dreien der Heilige Geist. Dein Geist wurde bei der Bekehrung komplett ausgetauscht. Wenn jemand Jesus Christus zu seinem Herrn und Heiland erklärt, dann findet eine augenblickliche Verwandlung in deinem Geist statt. 1. Korinther 1. Ist jemand in Christus, ist eine neue Geburt, das haben wir gelesen. Es ist abgeschlossen, es ist vollendet. Die erste Lektion also, in der Wiedergeburt erneuert sich der Geist. Das ist sensationell, dass plötzlich unser toter Geist in uns sich verbindet mit dem Heiligen Geist und du komplett aus dem Tod ins Leben aufsteigst, wenn du so willst, dass komplett neues Leben reinkommt. Und zwar in deinen Geist. Und wer den Geist des Sohnes hat, der ruft, aber Vater, der hat plötzlich eine besondere Beziehung. Oh wow, jetzt kann ich mich Gott zuwenden. Das ist schon richtig besonders. Ja? Wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein, so steht es in Römer geschrieben. Und selbst wenn wir die fleischlichen, nicht wiedergeborenen Menschen unser Bestes tun, dann werden wir doch die Maßstäbe Gottes nicht erfüllen können. Stattdessen wird aber dann im Neuen das so, dass du dein Vertrauen auf Jesus setzt, dass du Vertrauen in Gott setzt. Und Sekunde, jetzt habe ich mich hier verbaselt, Entschuldigung. Also, wer den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Und wenn wir als wiedergeborene Menschen unser Bestes tun, können wir nicht alles schaffen, sondern in dem Fall müssen wir wissen, es gibt eine komplett neue Schöpfung. Ja. Das ist sehr spannend, was wir hier sehen. Dadurch, dass das Leben neu geworden ist in uns, dass plötzlich Jesus in uns lebt, da haben wir Zugang zur Kraft Gottes. Und wie kommen wir jetzt dazu, wenn du sagst, ich fühle mich krank, mein Körper tut weh, ich werde sterben, hier sind meine Untersuchungsberichte, Quatsch, Entschuldigung, es tut mir leid. Also, nochmal hier. Unsere Seele fungiert quasi als Filter von dem, was Gott uns gibt an Reichtum. Und es ist so, dass von dem, was wir in der Bibel lesen, was wir an Wort Gottes aufnehmen, dass das in unsere Seele und bis in den Leib hinein strömen soll. Und es kann sein, dass es uns nicht gut geht, dass wir seelisch irgendwie schlecht drauf sind, dass wir von unseren Emotionen irgendwie belastet werden oder sowas alles und dass wir es nicht richtig hinkriegen und sagen, ich lese das zwar, aber ich kann das nicht sehen, dass das schon neu geworden ist bei mir oder so, dass es dann einfach eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was ich lese im Wort Gottes und zwischen dem, was eigentlich jetzt in meiner Seele spürbar sein sollte, an Freude und an Kraft. Das ist halt wenn du dir sagst, ich fühle mich nicht gut, ich fühle mich krank, dann ist der Rest deines Lebens Oh Mann, ja. Also, sorry. Ja, ich habe irgendwie gerade total Blackout. Ja, ja.
Diese Folie, die zeigt ja unsere drei Elemente unseres Lebens, ja. Und wie der Peter erklärt hat, wenn wir zum Glauben gekommen sind, dann ist der Geist Gottes lebt in uns. Im Epheser heißt es, der Geist, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, lebt in uns. Als ich das zum ersten Mal gedacht habe, das steht hier in der Bibel und das soll ich glauben. Der Geist, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, lebt in jedem von euch, der zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Und wenn wir das in der Bibel lesen und wirklich wahrnehmen und für wahr halten und glauben, dann kommt das ja, wenn wir es lesen, in unsere Seele an, in unserem Verstand. Dann kann diese Kraft und das Bewusstsein, dass das alles uns zur Verfügung steht, durch den erneuerten Geist, natürlich auch Auswirkungen haben auf uns selber, auf unsere Seele, auf unseren Körper und auch auf die Menschen um uns herum. Es kann aber sein, und so haben wir leider lange gelebt, dass wir wussten, wir sind wiedergeboren. Wir haben aber nicht verstanden, warum trotzdem so viel Traurigkeit, so viel Mutlosigkeit, so viel Angst, kann ich von mir sagen, in meinem Leben war. Dann hat man immer diese Verse gelesen, in der Welt habt ihr Angst, seid getrost, ich habe die Welt überwunden, ach so, ist Angst vielleicht in Ordnung. Auf der anderen Seite steht, die völlige Liebe treibt die Furcht aus, Furcht ist nicht in der Liebe. Und dann kommt es genau zu dieser Verwirrung, hey, ich bin doch ein Gotteskind, warum stimmt das mit mir nicht? Oder, ja, wir beide, das werden wir nachher sagen, warum ist das so? Und dieses Konzept hat uns beiden sehr geholfen, dass es sein kann, dass unser Geist komplett erneuert ist, wir aber im seelischen Bereich irgendwelche Blockaden haben und diese Kraft hier in diesem Ventil im Grunde genommen abdrehen, weil wir unsere Augen auf das Sichtbare lenken. Ihr seht, er guckt auf das, was unsere Umstände sind, was unsere Arztberichte sind, was unsere Kinder machen, was wie uns Leute behandelt haben, was bei uns an der Arbeit los ist. Und wir schauen dahin und sagen, das frustriert mich, das macht mich fertig und versuchen es im Fleisch, nämlich mit körperlicher Arbeit oder mit guten Ideen, mit irgendwelchen Beratungsbüchern, müssen wir jetzt irgendwie eine Lösung finden. Und das haben wir bis zum Exzess gemacht. Wir waren beide Menschen, die Jesus folgen wollten. Aber wir haben viel fleißig und seelisch versucht zu lösen. Und dann erlebt man auch immer mal so ein bisschen Honeymoon, das geht auch mal eine Zeit lang gut. Aber das soll uns zeigen, es steht alles zur Verfügung seit der Wiedergeburt. Aber unsere Seele muss nicht auf die Umstände schauen, in erster Linie, die bleiben natürlich, die wollen wir auch nicht einfach ignorieren, aber wir müssen schauen, was haben wir in Jesus, was ist in unserem Geist schon angelegt und das dürfen wir beanspruchen und da ist eben genau die Seele der zentrale Bereich und da geht es auch in unserem biblischen Ansatz zur Heilung von Beziehungen daraus, weil der Geist kommuniziert mit Gott, dass die Standleitung steht. Aber mit anderen Menschen kommunizieren wir über unseren Verstand, über unsere Emotionen, über unsere Interessen. Das ist ja so, ne? Wir verstehen uns gut mit Leuten. Ich verstehe mich super mit Leuten, die auch gern stricken und die sich über Kinder unterhalten und Leute, die sich irgendwie über Physik und Mathe unterhalten. Na, lass sie mal, ne? Es ist so, wir kommunizieren über unsere Seelen und deswegen ist die Seele der Bereich, der durch das Wort Gottes geprägt werden kann und sehen kann, was eigentlich zur Verfügung steht und das durchströmen lassen kann in unseren äußeren Mensch, auch in den leiblichen Mensch. Und dafür ist das Verständnis aber, dass wir die Gerechtigkeit Gottes sind. Und das sind alles Dinge, die man mit Bibelversen lesen kann. Unser Geist ist perfekt, reif, vollkommen wie Jesus, erhaben, neu geschaffen, gerecht, heilig und rein. Da würden ja viele sagen, also das ist jetzt aber echt eine dolle Irrlehre. Das heißt nicht, ich selber mache alles richtig, perfekt, ich mache keine Fehler, ich bin sinnlos. Aber das, was uns zur Verfügung steht, die Kraft Gottes, die ist in uns und da müssen wir uns drauf ausrichten und nicht die Ausrichtung hauptsächlich auf das haben, was wir um uns herum sehen. Weil wenn wir Nachrichten gucken und in unsere Beziehungen und in unsere Sachen gucken, dann ist es meistens ja logisch, dass wir eigentlich, wären wir ja dumm, wenn wir nicht frustriert werden manchmal. Aber unser Blick soll dahin gehen. Und wie die Seele sich so verändern kann, dass sie mehr den Blick dahin hat, den tiefen Blick zu der Identität, die uns zeigt, was wir in Jesus sind. Das ist eigentlich das Zentrale, was wir in unserem biblischen Ansatz von Beziehungswiederherstellung machen. Das ist keine Beratung, das ist einfach ein Gang nach biblischen Vorbildern einfach. Genau.
Wir werden das gleich so machen, sondern dass wir das da vorne direkt gerne. Ja, ist ja alles gut. Achso, das brauche ich nicht. Ja. Ja, vielen Dank, Gabi. War sehr Aufschluss. Also wir brauchen jetzt die Erneuerung. Und wie geht das vonstatten? Ich ermahne euch, schreibt Paulus im Römerbrief, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig, Gott wohlgefällig ist, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern, und jetzt noch kommt das, ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, Wohlgefällige und das Vollkommene. Und jetzt ist es so, dass die zwei Bereiche, Seele und Leib, das hast du, Gabi, schon angesprochen, da brauchen wir vielleicht gar nicht mehr so groß. Das ist das Thema von Restoring Relationships. Ich glaube, wir machen das hier soweit. Wir werden in unserer Seele geprägt im Laufe unserer Jahre, von Kindheit an, durch das, was wir an schweren Sachen erleben, auch an schönen Sachen erleben. Und das nehmen wir irgendwann mit, auch in unsere Beziehungen, von Kindheit an bis dahin. Und da ist der Hase im Pfeffer begraben. Wir werden gepresst, wir werden geprägt, wir haben Verletzungen, wir haben Wunden, wir sind Opfer und wir werden selbst auch zum Täter. Das ist also schon besonders. Und du kannst von Kleinkindheit an diese Prägung nicht einfach abschütteln. Zeit heilt Wunden, sagen wir, aber das ist nicht zwangsläufig so. Seelische Wunden, die halten sich oft über Jahrzehnte. 50, 60, 70 Jahre. Du hast eine Verletzung, du weißt nicht genau und du denkst, das ist alles vorbei. Und wenn man genau hinschaut, stimmt das halt doch gar nicht. Und der Plan von Gott ist, dass er unsere verbitterte, unsere verletzte Seele auch heilt. Dass da die Sinne, dass da unsere Seele erneuert werden kann. Und ich habe viele Jahre, über 20 Jahre versucht, in dem Bereich zu arbeiten, in Seelsorge und so weiter. Und mir ist erst jetzt, vor 2 Jahren, durch den Kurs Restoring Relationship, das, was wir jetzt machen, was aufgefallen, was ich vorher nicht gesehen habe. Und der Wunsch nach Veränderung war da. Der Wunsch, dass das alles neu wird, der war über Jahrzehnte da. Auch in der Beziehung, wenn man sich verletzt gegenseitig, wenn man denkt, oh wow, das ist nicht schön, oder von anderen jetzt verletzt wurde, muss nicht unbedingt der Partner sein. Diese Wunde, dass das heilt, der Wunsch ist da, man will das, man will raus aus der Nummer, man will irgendwie doch da, wo man sich triggert und wo es dann zu Explosionen kommt, das will man ja abschaffen, aber wie denn? Und das Geheimnis, wie das geht, das werden wir nachher kurz, wenn wir die Arbeit vorstellen, das werden wir dann ansprechen. Ja, vielen Dank, Gabi, du hast mich gerettet mit dem Ding da. Sorry, ich war irgendwie plötzlich voll daneben. Aber so würde ich sagen, dann lass uns hiermit abschließen, den Teil. Und sind gespannt jetzt auf den Lobpreis noch und auch auf das, was wir nachher berichten. Ja.
Wohin sollte ich gehen? Jeden dieser Wege habe ich ausprobiert. Das Ziel konnte ich sehen. Doch bevor ich ankam, hat es jemand ausradiert. Nun stehe ich wie ganz am Anfang wieder hier und frag mich, ob es Sinn macht, wieder loszugehen. Du, der meine Sehnsucht kennt und der mich beim Namen nennt, im Vertrauen tief in mir schau ich zu dir. Meine Hoffnung ist hier. Ich möchte verstehen, an welcher Stelle habe ich mich verlaufen? Kannst du mich sehen? Oder gehe ich den Weg hier ganz alleine? Wie oft habe ich gesagt, gib einfach auf. Hoffnung hat dich wieder mal ins Nichts geführt. Du, der meine Sehnsucht kennt und der mich beim Namen nennt, im Vertrauen tief in mir schau ich zu dir. Meine Hoffnung ist hier. Zeig mir den Plan. Wie gerne würde ich heute auch schon morgen sehen, vielleicht irgendwann. Schau ich zurück und sehe, wie wertvoll dieses Tal sein kann. Bis dahin gehe ich weiter im Vertrauen. Kann jeden Tag aufs Neue deine Gnade schauen. Du, der meine Sehnsucht kennt und der mich beim Namen Vertrauen tief in mir, schau ich zu dir. Meine Hoffnung ist hier. Wenn ich durch die dunklen Täler gehe und deine Versprechen nicht mehr sehe, lassen deine Worte mich nicht los. Du bist bei mir und ich schau zu dir. Meine Hoffnung ist hier.
Drücken wir unseren Glauben zuerst dadurch aus, dass wir ihn beschreiben, erklären, sichtbare Regeln einhalten? Ich wünsche mir, dass ich meinen Glaube dadurch zeige, dass ich zu Gott komme und mich ihm anvertraue. Gott ist nicht ein anonymer Herrgott irgendwo weit weg, sondern er ist mein Gott. Mein Gott. Ein tragbares Fundament, eine sichere Burg, mein Retter. An ihn halte ich mich und werde gehalten. Bei ihm berge ich mich und bin geborgen. Zu ihm flüchte ich und bin zu Hause. Dieser lebendige Gott ist mir nahe. Er hört mich. Er befreit mich von meinen Ängsten. Ja, er reißt mich aus der Dunkelheit. Ich bin eine Herausgerissene, herausgerufen und herausgeliebt. Ich kann gar nicht ermessen, wie sehr sich Gott nach mir sehnt. Er will mich und dich bei sich haben. Glauben heißt für mich, Gott von ganzem Herzen zu lieben. Gerade wenn es eng wird, wenn ich Krisen erlebe, dann bewährt sich dieses Vertrauen und die Liebe zu Gott. Bei mir ist das so, dass meine Liebe sich in meinem Lobpreis, in meiner Anbetung zeigt. Dadurch kann ich beten und zum Ausdruck bringen, was das Ziel meiner Existenz ist. Und ich lade dich ein, dass du jetzt diese Anbetungszeit für dich nutzt, Raum findest. Mit den Liedern, mit dem Gebet, beim Singen oder Zuhören, im Sitzen oder Stehen. In Christus ist mein ganzer Halt, er ist mein Licht, mein Heil, mein Lied. der Eckstein und der feste Grund, sicherer Halt in Sturm und Wind. Wer liebt wie er, stillt meine Angst, bringt Frieden mir mitten im Kampf. Mein Trost ist er in allem Leid, in seiner Liebe find ich Halt. Das ew'ge Wort als Mensch geboren, Gott offenbart in einem Kind, der Eck der Welt verlacht, verhöhnt und von den Seinen abgelehnt. Doch dort am Kreuz, wo Jesus starb und Gottes Zorn ein Ende fand, trug er die Schuld der ganzen Welt. Durch seine Wunden bin ich heil. Sie legten ihn ins kühle Grab, dunkel umfing das Licht der Welt. Doch morgens früh, am dritten Tag, wurde die Nacht vom Licht erhellt. Der Tod besiegt, das Grab ist leer, der Fluch der Sünde ist nicht mehr, denn ich bin sein und er ist mein. Mit seinem Blut macht er mich rein. Nun hat der Tod die Macht verloren, ich bin durch Christus neu geboren. Mein Leben liegt in seiner Hand, vom ersten Atemzuge an. Und keine Macht in dieser Welt kann mich ihm rauben, der mich hält, bis an das Ende dieser Zeit, wenn er erscheint in Herrlichkeit. Vater, ich komme jetzt zu dir, als dein Kind lauf ich in deine Arme. Ich bin geborgen, du stehst zu mir, lieber Vater. Vater, bei dir bin ich zu Hause, Vater, bei dir berge ich mich, Vater, bei dir finde ich Ruhe, o mein Vater. Ich liebe dich. Vater, du gibst mir, was ich brauch, du empfängst mich mit offenen Armen. Du füllst all meine Sehnsucht aus, lieber Vater. Vater, bei dir bin ich zu Hause, Vater, bei dir berge ich mich, Vater, bei dir finde ich Ruhe, o mein Vater, ich liebe dich. Vater, bei dir bin ich zu Hause, Vater, bei dir ich mich. Vater, bei dir finde ich Ruhe, oh mein Vater, ich liebe dich. Unser Vater im Himmel, du bist der, den ich lieben darf und der mich liebt, so wie ich bin. Danke, dass du da bist, dass du mein Ankerpunkt bist und vor allem, dass du das Licht in dieser Welt bist, bei allem, was für uns gerade scheinbar in der Dunkelheit ist. Du bist da und du siehst so viel weiter, als wir das können. In der Stille kann jetzt jeder das vor Gott bringen, was ihn bewegt. Herr, ich danke dir, dass du hörst, was wir dir sagen und dass du auch hörst, was wir nicht wagen auszusprechen. Und ich bitte dich, dass wir von dir ausgerüstet werden und dass wir erkennen, dass wir deinen Geist in uns haben, dass wir nicht schweigen können von dem, was du getan hast. Dass wir bei dir Rettung finden und dass du die Hoffnung bist für mein Leben und für diese Welt. Herr, ich wünsche mir so sehr, dass wir ein Licht auf diesem Berg sind hier im Werratal. Jeder an seinem Platz, in seinem Alltag. Und dass wir klar von dir und von deiner Botschaft erzählen. Ich kann nicht schweigen von dem, was du getan hast. Du gabst dein Leben, um mich zu befreien. Ich kann nicht leugnen, was du für mich bedeutest. Mein ganzes Leben gehört dir allein. Und wenn ich daran denke, wie sehr du mich liebst und was ich dir verdanke, dann jubelt mein Herz. Ich kann nicht anders als zu singen. Ich kann nicht anders als von dir zu erzählen. Ich kann nicht anders als dich preisen, mein ganzes Leben lang. Ich kann nicht schweigen von dem, was du getan hast.
Du gabst dein Leben, um mich zu befreien. Ich kann nicht leugnen, was du für mich bedeutest. Mein ganzes Leben gehört dir allein. Und wenn ich daran denke, wie sehr du mich liebst, ich dir verdanke, dann jubelt mein Herz. Ich kann nicht anders als zu singen. Ich kann nicht anders als von dir zu erzählen. Ich kann nicht anders als dich preisen, mein ganzes Leben lang.
Mein ganzes Leben, das ist so ein Begriff. Wow. Aber ich lade euch ein, dass wir das im nächsten und letzten Lied nochmal ganz bewusst tun, dass wir Gott unser ganzes Leben geben.
Ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin. Um deinetwillen, Herr, leg ich alles vor dich hin. Das, was ich mir erträum, was meine Rechte wären. Ich gebe alles auf für ein neues Leben, Herr. Mein Gott. Ganzes Leben geb ich dir, geb ich dir. Mein ganzes Leben geb ich dir, geb ich dir. Ich sing dir dieses Lied. Ich warte vor dem Kreuz, und was die Welt sich wünscht, verliert all seinen Reiz. Ich will dich kennen, Herr, und deine Herrlichkeit, die Freude, die du teilst, sogar in deinem Leid. Mein ganzes Leben geb ich dir, geb ich dir. Mein ganzes Leben geb ich dir, geb ich dir. Mein ganzes Leben geb ich dir, geb ich dir. Mein ganzes Leben geb ich dir, geb ich dir.
Amen.
Dann darf ich euch zwei Hübsche noch mal bitten. Brauchen wir da einen Beamer noch mal? Nicht? Gut, dann lassen wir ihn aus. Zwei Stühle reichen, oder?
Ich würde mal sagen, erstmal echt vielen Dank für den wunderbaren Lobpreis. Da war schon so viel drin, eigentlich von dem auch, was wir gerade, was uns auf dem Herzen liegt, dass wir Abba, lieber Vater, rufen können, dass wir unser Leben Jesus geben können. Vielen Dank. Jetzt hast du hast ja deins.
Mach, ja, genau.
Genau. Ja, wir wollen von dem Programm, von der biblischen Lehre, von Wiederherstellung der Beziehungen reden und eigentlich erstmal ein Zeugnis geben, wie sind wir eigentlich darauf gekommen. Peter und ich, wir haben 5 Söhne und eine Tochter. Wir sind so jetzt zwischen 27 und 43 Jahren alt. Wir haben 13 Enkelkinder. Und da könnt ihr euch schon vorstellen, da ist sehr viel Freude da, da sind aber auch Sorgen da sind auch Herausforderungen da. Und Peter und ich sind jetzt auch 44 Jahre verheiratet. Mhm. Wir haben uns kennengelernt und beide waren einfach volle Kanne für Jesus unterwegs. Das war nie eine Frage, dass wir dem Herrn dienen wollten, dass wir Menschen erreichen wollten mit dem Evangelium, dass wir unsere Kinder gut erziehen wollten im Glauben zum Herrn. Das war nie die Frage. Und trotzdem gab es schon relativ von Anfang an Punkte, an denen wir uns einfach getriggert haben, wo wir in Streit geraten sind, wo wir in Uneinigkeit geraten sind. Und das war für uns beide sehr belastend. Dann kam das Jahr 22, dann kam ein sehr, sehr starker Einbruch in unserer Familie. Dinge, die es bisher nicht gegeben hatte. Unsere Tochter hat sich von ihrem Mann getrennt. Das war für mich ein Erdbeben eigentlich. Sie hat selber gesagt, Mom, ich weiß, was ich dir jetzt erzähle, das gibt es eigentlich bei uns gar nicht. Und für manches hat man ja eine Schublade gehabt und schon erlebt, Krankheit und sowas, aber es gab eben, da hatte ich eigentlich keine Schublade. Und wenn man durch so eine Not geht, dann ja, kann man entweder besser zusammenhalten, aber man wird auch sehr herausgefordert, was habe ich falsch gemacht, was hätte ich anders machen müssen, was ich denke, das kennt ihr auch alle, diese Vorwürfe, die man sich dann macht. Und an Silvester hatte ich so die Gewohnheit, einfach immer 3 Gebetsanliegen vor den Herrn zu bringen fürs nächste Jahr. In den letzten Jahren vorher waren da immer meine Kinder auf dem Zettel natürlich. Und in diesem Silvester erinnere ich mich, ich war so verzweifelt, dass ich gesagt habe, Herr, das Einzige, was ich brauche, ist eine tiefere Beziehung zu dir, eine versöhnte Beziehung zu Peter. Und wie gesagt, wir liebten uns, aber wir haben uns auch gestritten und waren uns manchmal so, ja, haben uns getriggert. Und eine erneuerte Beziehung zu den Kindern. Schon im Januar kam Peter, der ja 20 Jahre lang biblisch-therapeutische Seelsorge gemacht hat, Psychologie studiert hat, viel Seelsorge gemacht hat, sehr oft versucht hat, mich auch zu solchen Ehewochenenden einzuladen. Und ich gebe das heute ehrlich zu. Ich habe immer gesagt, zeig mir irgendwen, der sich ändert, dann komme ich mit. Mach so ein schönes Kerzenlichtdinner, das uns mal eine Woche ein bisschen ein Flitterwochengefühl gibt. Okay, mag ja schön sein. Ich habe keine Leute gesehen, die sich wirklich geändert haben. Ich habe Leute gesehen, die sind jahrelang zu einer Beratung gegangen, zur Seelsorge, und wussten immer nur viel besser, was mit ihnen los war und wer daran schuld war. Das hat mich nie gereizt, dahin zu gehen, weil ich wollte Menschen sehen, die sich ändern. Im Januar kam der Peter kurz daheim und hatte sich irgendwie China verändert. Und ich dachte, nein. Genau.
Ja. Ach so, brauche ich ja gar nicht. Ja, genau. Ja. Also das war so, dass ich gesagt habe, ohne dass ich wusste, was sie sich auf ihren Zettel geschrieben hat als Gebetsanliegen für das Jahr, ganz unabhängig voneinander, wir haben darüber nicht gesprochen, war auf meinem Herzen, dass ich gedacht habe, ja, irgendwie, ich möchte einfach, wir lieben uns, möchte die Beziehung irgendwie erneuern, also gleiche Anliegen. Und in der Supervision, in der biblisch-therapeutischen Seelsorge war ich in der Ausbildung noch, kurz vorm Abschluss, und da gehörte dazu, machst aus der Supervision, musst mal was vorstellen. Da habe ich gesagt, so, also heute bin ich mal dran. Ich stelle vor, was ich für ein Thema habe für mich, nämlich jetzt bin ich im Ruhestand und wie geht das und was macht die Beziehung jetzt mit uns? So, und dann kam raus, ich bin reingegangen, habe gedacht, so, ja, vielleicht sollte ich jetzt mal ein bisschen mehr zum Zug kommen in der Beziehung. Ich habe so viel gearbeitet und wie das so ist, was so die Männer so all erzählen, was sie all geleistet haben und sonst irgendwas. Und habe gedacht, nee, jetzt wäre doch mal dran, dass wir da irgendwie tiefer in die Beziehung reinkommen. Und ich kam raus mit dem Satz quasi, Gabi, jetzt bist du mal dran. Du hast so viel gemacht und jetzt bist du dran und ich möchte dich unterstützen in dem, was du machst. Und ich will ganz der Support sein, auch für dich. Mich konzentrieren auf das, was tut dir gut. Aber wie denn? Das hat sich nach ein paar Wochen wieder verflogen. Das Dumme ist ja, du nimmst dir das vor und dann verfliegt das. Dann ist nicht. Jetzt mach du gerne weiter.
Ja, und das kennt ihr vielleicht auch. Man hat so einen neuen Anfang gemacht und dann funktioniert es doch nicht. Ich erinnere mich, dass ich im April mal, als unser Sohn da war, gesagt habe, ach, weißt du, der Papst, der ist echt voll in Ordnung und ich darf nicht zu anspruchsvoll sein. Damit kann man ja leben. Das war ja bei uns nichts wirklich so super Hässliches gegeneinander. Und dann hat er noch gesagt, nee, also ändern kann man sich eigentlich zu jeder Zeit. Dann kam der April, ich hatte eine Stelle gewechselt, ich arbeite als Logopädin und hatte einen Stellenwechsel. Und bekam in der letzten Woche in der alten Stelle Corona. Ich hatte genug Überstunden, das hat mir eigentlich auch nichts gemacht. Ich war auch nicht besonders krank. Und ich sehe es jetzt als ein Geschenk vom Herrn, denn ich hatte mal Zeit, YouTube-Videos, die mir meine Schwägerin geschenkt hatte, anzuschauen. Und die hatte mir schon einige Videos von einem Dominic Herbst geschickt und ich habe die eigentlich nie mehr Zeit genommen zu gucken. Und da habe ich einen geschaut, der hatte den Titel Der Unterschied zwischen weltlicher Trauer und göttlicher Traurigkeit. Ja, die weltliche Traurigkeit, das ist so dieses Bereuen, was man gemacht hat, was zum Tod führt. Die göttliche Traurigkeit, die zur Reinigung unserer Seele, die in die Reue führt, die in die Buße führt. Ich habe gedacht, oh, ich habe jetzt mal Zeit, das zu hören. Meine Schwägerin hatte gesagt, kannst immer 5 Minuten überspielen, da laden die zum Kurs ein, das braucht dich nicht zu interessieren. Aber der hat eine ganz gute Botschaft. Ich habe dann diese 20, 25 Minuten gehört und habe gedacht, du meine Güte, das hat mich so angesprochen. Achso, da gibt es was anderes. Das hat mich so angesprochen, und das hatte ich vorher nie erlebt, dass ich 20 Minuten nur geweint habe. Ich habe im Bett gelegen, ich habe nur geweint, ich habe gesehen, wie alles das, was ich auch gut gemeint hatte, aus einer Selbstsicherheit, aus einem falschen Stolz, aus Besserwisserei, aus Kontrolle. Es war so eine Traurigkeit über mir, aber auch eine Reue, dass ich mich aber nach 20 Minuten nicht so verzweifelt gefühlt habe wie sonst, sondern fast wie frisch geduscht. Und dann habe ich gedacht, jetzt spule ich mal zurück und guck mal, was die da anbieten. Ich, der nie einen Ehekurs mitmachen wollte und nie was, habe gedacht, ich schaue mir das mal an. Und tatsächlich, es war letzte Aprilwoche, war dann die Ansage, am 2. Mai geht ein Kurs los. Ich habe überhaupt nicht, und der Kurs dauert nur 5 Wochen. Und das hat mich fasziniert, weil ich gedacht habe, 5 Wochen, so viel kann man nicht falsch machen. Ne? Dann gebe ich jetzt mal 5 Wochen meines Lebens. Wenn es mir hilft, ist es gut. Wenn es nichts war, 5 Wochen ist okay. Habe ich mich sofort angemeldet da über mein Handy und bekam auch relativ schnell eine Antwort. Und ich habe gedacht, ja, ich gebe dir diese Chance, verändere mich, dann wird Peter das merken. Ich werde es ihm nicht mal sagen, dass ich den Kurs mache. Das mache ich jetzt einfach, weil ich so mich angesprochen gefühlt habe. Dann kam dieser Kursbuch, dieses Arbeitsbuch, das musste man ausdrucken. Und mein Drucker, der hatte wie so oft mal keinen gescheiten Toner. Also bin ich mit meinem Corona an Peters Büro geklopft, kannst du mir das mal ausdrucken? Und dann habe ich ihm dann doch gesagt, ja, ich habe mich angemeldet und ich schicke dir auch mal das Video, was ich geschaut habe. Wir konnten ja nicht viel kommunizieren, weil ich Corona hatte. Nach einer halben Stunde bin ich wieder hin, habe gesagt, hast du es ausgedruckt? Ja. Und ich sehe Peter am Computer sitzen und Dominik Herbst zuhören.
Ja, das hat mich weggebeamt. Ich habe 20 Jahre mich damit beschäftigt, über 20 Jahre, und ich habe gesagt, sowas habe ich einfach noch nicht gehört und noch nicht gesehen. Und die Sensation war ja, das kann der Ehepartner sogar kostenlos mitmachen. Wenn einer bezahlt hat, darf der andere gleich mitmachen. Was sag ich, da melde ich mich mit an. Das ist okay.
Ich war ein bisschen enttäuscht. Ich wollte es doch heimlich und alleine machen. Weil mir für mich immer klar war, ich bin bei uns in der Beziehung die, die laut wird. Ne? Wenn ich mich ärgere, mich hört man, ich werde laut. Der Peter, der geht aus wie ein Lämpchen, der geht einfach weg. Und deswegen war für mich immer klar, die Probleme in unserer Beziehung, die sind mal mindestens zu 95% meine Probleme, deswegen muss ich da auch hin. Naja, gut, wir haben das dann zusammen gemacht. Im ersten Kurs geht es in den 5 Wochen tatsächlich um die Kindheit. Das war sowas, was ich auch immer abgelehnt habe. Ich habe gesagt, ich kann das nicht mehr hören, wenn die Menschen Probleme haben und dann sagen sie immer, ja, das lag an meinen Eltern, meine Eltern haben mich verletzt und deswegen bin ich so. Ich habe immer gedacht, kriegt eure Akten zusammen, ihr müsst nicht eure Eltern beschuldigen. Und habe aber im Kurs gemerkt, es geht nicht um Beschuldigen, sondern es geht darum, was unsere Seele als Kind verletzt hat und was wir manchmal damit gemacht haben. Und das bedeutet noch nicht mal, dass Eltern uns wirklich absichtlich verletzen wollten. Also ich gebe euch ein Beispiel. Wir haben in meiner Kindheit unser altes Bauernhaus umgebaut. Fragt ihr meinen Bruder, der findet, das war die wunderbarste Zeit seines Lebens, weil er mit meinem Papa da bauen konnte und machen konnte. Für mich als fast Älteste in der Familie, zu der die Oma immer sagte, jetzt mach doch mal Ordnung, jetzt helf doch mal aufräumen, war das ein Horror. Ich fand das ungemütlich. So kann man die gleiche Situation verschieden erleben, ja? Und meine Eltern haben das Haus nicht umgebaut, um uns zu verletzen, sondern um was Schönes zu machen. Was ich noch mal erwähnen möchte, auch zu diesem Vortrag vorhin. Wir haben gehört, Gott kommuniziert über den Geist mit uns. Aber außer Gott gibt es auch jemand, der mit uns kommunizieren will und der das genau nicht will, dass wir verstehen, was Gott mit uns vorhat. Das ist der Feind. Der hat uns an Jesus verloren bei der Wiedergeburt. Aber der kann in unseren Gedanken und in unseren Gefühlen angreifen. Was hat er zu Eva gesagt? Sollte Gott gesagt haben, sollte Gott wirklich gut sein. Und so haben wir den Kurs über unsere Kindheit gemacht und beide festgestellt, ich dachte, meine Kindheit war gut, ich habe da überhaupt keine Probleme. Ich habe gemerkt, wie viel Schmerzen ich doch verborgen hatte, auch durch einen Krankenhausaufenthalt als ganz kleines Kind, den ich nie dazu gerechnet hätte, dass der mir irgendwas gemacht hat. Und das ging wirklich, das möchte ich betonen, ich habe meine Eltern dabei nicht beschuldigen müssen, sondern wirklich sagen, ja, das hat mir wehgetan. Und diese Strategien habe ich mir angewöhnt, um mich vor dem Schmerz zu schützen. Und mit diesen Strategien geht man hinterher in sein Erwachsenenleben. Und Peter hatte eine andere Art zu denken über seine Kindheit. Ne?
Ja, meine Frau hat gesagt, du musst mal hingucken bei dir mit deiner Kindheit, was da los ist. Irgendwie da ist was, was nicht gut ist, was nicht in Ordnung ist. Mir war klar, dass jetzt ein Wort an die Männer, mir war klar, da ist nichts. Ich bin zum Glauben gekommen, ich habe allen vergeben, alles in Butter. Habe wirklich in der Gemeinde gepredigt und gemacht, kein Thema. Und durch den Kurs kam ich an Sachen dran und ich versuche das jetzt mal ganz kurz in ein paar Stichworten einfach nur reinzubringen. Mir ist plötzlich klar geworden, eine Schutzstrategie aus körperlicher Gewalt, die ich erlebt habe in meiner Kindheit, hatte ich die Strategie, ich mache eine dicke Mauer um mich rum, wenn mir einer aggressiv kommt und da kommt keiner an mich dran. Da passiert gar nichts. So, meine Frau, wenn die ärgerlich war, ich habe sie allein sitzen gelassen irgendwo, dann gab es Feuer. Und was habe ich gemacht? Zugemacht, die hat ja überhaupt keine Chance, da dran zu kommen. No way. Also, eine Botschaft an die Frauen, das hat sich geändert. Das ist dabei, sich zu ändern. Also, ich bin jetzt 70. Die frohe Botschaft ist, dass du, selbst wenn du noch knacke alt bist, dass sich da noch was neu was verändern kann. Und das ist radikal, was ich da erlebe für die Männer. Also von wegen, wir sind heilig, wir sind perfekt, da ist nichts, wir sind ja, ist ja alles gut. weiß gar nicht, wenn die Frau sich ändern würde, wäre doch alles bestens. Das wäre doch einfach nur so. Ja, umgekehrt denkt man ja das genauso als Frauen. So, also das heißt, da geht noch was. Und ich möchte jetzt ganz kurz ein praktisches Beispiel noch. Ich bin ein Mensch, der versucht, alles richtig perfekt zu machen. Die Präsentation, die war technisch perfekt. Ja? So weit war ich gekommen. Ich habe das relativ kurz angefangen. Ich habe gesagt, ich brauche eigentlich noch Zeit. Ich hätte jetzt noch 2 Tage gebraucht, weil ich bin normal einer, der komplett freispricht. An so einem Zettel ablesen, das ist für mich der Horror. Das ist gar nicht mein Ding. Ja? So, das heißt, die Perfektion bei mir ist so, dass ich normal viel Zeit brauche und da bleibt zu Hause einiges liegen. Das ist ein Riesenschmerz bei einer Frau. Und ich habe, und das habe ich ja auf der Autobahnfahrt hierher gesagt, sag ich, weißt du was, ich bin weich gekocht. Ich gehe da nachher hin, ich muss gucken, wie ich das mache. Eigentlich wollten wir das Video abspielen lassen, haben aber dann gesagt, nee, das ist ja auch nichts, dann machst du es. So, das heißt, mein Perfektionismus kostet unheimlich Zeit und ich lerne jetzt mit 70. Das ist eine Katastrophe. Ich kann durch was ich denke, ich muss das so machen. Ich mache das genau so richtig und so will ich das und da kann mir meine Frau gar nicht reinreden und bin eigentlich der Verursacher von großen Schmerzen meiner Frau. Und da muss ich Buße tun und das tue ich auch und ich habe ihr versprochen, ich habe gesagt, weißt du was, das wird heute wahrscheinlich irgendwie eine Katastrophe werden und das ist zum Teil ja dann auch, hing ich plötzlich, wusste ich nicht mehr, habe ich verdödelt, das war total peinlich. Aber es ist eine gute Erfahrung und vielleicht könnt ihr daran merken, ich bin weich gekocht, dass ich sage, weißt du was, liebe Frau, ich mache es nicht mehr so kompliziert, ich mache es nicht mehr so perfekt und ja, gut.
Und das Schöne ist, dass wir durch den Kurs gelernt haben, das ist einfach keine Beratung, sondern das ist ein, ist vielleicht wie bei einer Bergwanderung, wenn ihr einen guten Bergführer habt. Ihr geht einen Weg, der sicher ist, der sich sicher an Gottes Wort anlehnt, aber die Arbeit, das Laufen, müsst ihr selber machen. In dem Kurs gehört auch Schreiben dazu und Vorlesen. Aber es ist nicht, dass wir unsere Meinung sagen, sondern wir bitten immer, dass der Heilige Geist uns zeigt, was er uns zeigen will. Und das Wunderbare ist wirklich, dass es sich dauerhaft auswirkt. Und gerade jetzt bin ich zum Beispiel in dem Prozess, ich habe viel für meine Kinder gemacht. Wir waren so ein bisschen die Vorzeigefamilie, schlaue Kinder, studierte Kinder. Aber Gott hat mir ganz klar gemacht, du hast so vieles aus eigener Kraft versucht. Und wenn die nicht so gespurt haben, wie du das wolltest, dann hast du sie kontrolliert und manipuliert. Und das haben sie auch zum Teil wirklich gehasst. Und ich habe jetzt angefangen, hier im letzten Jahr, meinen Kindern einen Brief zu schreiben und zu sagen, das, was ich da und da gemacht habe und wie ich Papa behandelt habe, das war falsch. Und ich kann das nicht mehr zurückziehen, diese Zeit. Ich kann euch nur bitten, mir zu verzeihen. Und ich habe jetzt zum Beispiel meine Tochter erlebt, wo ich ihr dann gesagt habe, unter Tränen, sie hat so geweint, sie hat gesagt, Mom, du bist so mutig. Und dann habe ich gesagt, weißt du, es tut mir so weh, dass ich das nicht mehr gut machen kann, dass ich das nicht mehr zurückholen kann, die Zeit. Dann hat sie mich angeschaut und hat gesagt, Mom, merkst du nicht, dass jetzt gerade alles gut geworden ist? Und das ist eine Botschaft, die mich so berührt hat, dass wenn der Herr was gut macht, dann macht er das sogar noch gut, wenn man halt in den 60er und 70er und in den 80er Jahren ist. Und er sieht uns als Gerechtigkeit in Jesus in unserem Geist.
Ja, die frohe Botschaft ist halt, dass wirklich, wirklich mehr passiert als nur gute Vorsätze, sondern dass wir erkennen, wo es Veränderung nötig und dass das der Prozess in Gang gesetzt wird.
Und da wollen wir einladen. Wir haben ganz klein letztes Jahr angefangen mit einem Kurs mit 11 Leuten und mal mit 5 Leuten. Und wir haben auch einzelnen Menschen Kurse durchgeführt, diese 5 Termine und auch Lesetermine nochmal. Wir möchten euch einladen, wenn euch das interessiert, könnt ihr eure E-Mail-Adresse auf den Zettel schreiben, den legen wir vielleicht da hinten irgendwo aus. Wir fangen am 11. März einen neuen Kurs an, der läuft über Zoom. Das ist ja jetzt seit Corona die moderne Art, hat Nachteile, hat aber auch viele Vorteile, dass die Leute, egal wo sie wohnen, ihr müsst euch nur bis hierhin schön anziehen, dann reicht das schon. Und wir uns dann treffen immer dienstags abends und würden wir uns freuen.
Mitte März wahrscheinlich.
Am 11. März. Ja, das ist ein Dienstagabend. Genau, würden wir euch einladen dazu. Und wenn ihr noch Fragen habt, gerne Rückfragen stellen. Und danke fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank euch zwei. Also ich war einer derjenigen, der den Einzelkurs gemacht hat, Gabi dann auch, oder Ernst Peter mit einer Eselsgeduld mit mir durchgegangen ist. Herzliche Einladung zum Gespräch, herzliche Einladung zum Kaffee. Jetzt lade ich euch ein, zum Segen aufzustehen. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten auf dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und er schenke dir seinen Frieden. Amen.